Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Wir sind zurück mit der 6. Folge von Stadt, Land, was? Ich bin Domescu, ihr kennt das, und mir gegenüber sitzt Nicole und die kann uns bestimmt verraten, worüber sie in der vorletzten Woche gesprochen hat.
In der vorletzten Woche haben wir eine Geschichte zum Buchstaben W aufgenommen und ich habe mich für die Stadt Wuppertal entschieden und habe die Geschichte der Wuppertaler Schwebebahn erzählt, die einen ganz besonderen Gast hatte, und zwar Tuffy, eine Elefantendame.
Ich fand diese Geschichte herzlich lustig und spannend und wenn ihr sie hören wollt, dann geht doch einfach nochmal eine Folge zurück, hört die Tuffy-Folge oder hört erstmal diese zu Ende, denn die bauen, ich spoiler damit nicht aufeinander auf.
Ich bin sehr gespannt, was du mir heute erzählen wirst.
Das kannst du auch sein, denn es wird eine spannende Geschichte, die ich euch erzähle, denn es ist eine Geschichte zum Buchstaben L, den mir Nicole in der vorletzten Woche ausgelost hat. Und ich muss sagen, da war ich in meiner Orte-Themenliste richtig, richtig gut aufgestellt. Ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 Orte und muss dann erstmal aussieben, was ich dann erzählen möchte. Und erzähl mir doch mal, was du glaubst, was ich dir für eine Geschichte erzählen möchte oder zu welchem Ort wir reisen.
Kriege ich einen Kontinent-Tipp?
Europa.
Lüneburger Heide.
Nein.
London.
Nein.
Einen Tipp habe ich noch, oder? Alle guten Dinge sind immer 3.
Machen wir so.
Irgendwas Finnisches, so Lappland. Ist das in Finnland?
Nee, weiß ich nicht genau. Lahti wäre in Finnland.
Oh ja, stimmt, da ist er Biathlon, ne?
Ja, genau. Ja. Unter anderem, oder andere Wintersport.
Ja, dann sage ich Lahti.
Ist es auch nicht, war aber auf meiner Liste. Vielleicht hören wir irgendwann nochmal was zu Lahti. Jetzt führt uns diese Folge nach Leicester.
Oh,
wir befinden
da war ich ja mit London jetzt nicht so weit weg.
Ja, du wirst auch sehen, wir werden auch schon mal nach London reisen innerhalb dieser Folge. Aber die Hauptgeschichte spielt sich in Leicester ab. Was verbindest du mit Leicester?
Käse.
Ist es nicht Chester?
Gibt es nicht irgendwie mit jedem Ort, der so mit Esther am Ende geschrieben wird, irgendeinen britischen Käse, einen englischen Käse?
Es gibt sowieso, glaube ich, sehr viele britische Käse und die sind deutlich besser als ihr Ruf, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber ansonsten verbinde ich wirklich nichts damit.
Okay, also ich verbinde damit total, dass irgendwann vor knapp 10 Jahren mal völlig überraschend die Fußballmannschaft aus Leicester, die eigentlich so eine Kellerkindmannschaft war, plötzlich Fußballmeister geworden ist.
Gut, das wundert mich jetzt nicht, dass ich das nicht damit verbinde.
Ja. Okay, dann lassen wir mal Fußball beiseite und ich sage dir mal ein paar Hard Facts zu Leicester. Ja, damit starten wir immer mal rein. In Leicester leben 350.000 Einwohner oder 354.000 Einwohner und, das wusste ich vorher nicht, damit bis auf so 200-300 relativ genau so viele wie in Wuppertal.
Und wie in den anderen Städten in NRW, wie wir ja vor 2 Wochen in der W-Folge festgestellt haben.
Genau, außerdem war auch Leicester ein Zentrum für die Textilindustrie und wir haben uns ja vor 2 Wochen gefragt, ob es auch Städte gibt, die von sich sagen, sie sind das Wuppertal von irgendwas und ich würde sagen, in Leicester darf man mit Fug und Recht behaupten, das Wuppertal Englands zu sein.
Ja, muss man sich nur fragen, will man das?
Ja, will man, auf jeden Fall. Genau, berühmte Söhne und Töchter der Stadt sind etwa der deutsche Publizist Wolfgang Herzberg, Schriftsteller Charles Percy Snow, der antisemitische Verschwörungsideologe David Icke und das 2007 verschwundene Mädchen Madeleine McCann.
Ah, okay.
Deshalb hat sie auch tatsächlich auf dem einen, wenn ich mich nicht täusche, auf dem einen Foto hat sie auch ein Trikot von Leicester an.
Kann ich dir jetzt weder bestätigen noch das dementieren.
Ich glaube, das wäre auch noch meine eigene L-Geschichte, wenn man so möchte. Die erzähle ich heute aber nicht.
Okay.
Denn der Protagonist der heutigen Folge kam anders als Maddie nicht in Leicester zur Welt, sondern in Northamptonshire. Und damit du weißt, von wem wir reden, darfst du nun das Word-Dokument öffnen oder das andere Textdokument von einer anderen großen Computermarke und mir sagen, wen du da siehst oder ob du erkennen kannst, wen du auf dem ersten Foto siehst.
Das ist Richard und dann steht noch irgendwas, was ich nicht lesen kann und dann Terry.
Ja, genau. Also nicht ganz Terry. Die Inschrift lautet Richard Rex Terti oder aber Richardus Rex Tertius. Denn dieser komische Bogen hinter dem ersten und dem dritten Wort soll quasi so ein Us stehen, um das Ganze so ein bisschen zu lateinisieren. Wir sind hier im späten Mittelalter, da wurde noch sehr, sehr viel lateinisiert.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Richard oder Richard, über den der liebe Shakespeare mal was geschrieben hat, vermute ich.
Das ist genau der Richard, über den der liebe Shakespeare mal etwas geschrieben hat.
Leider habe ich genau dieses Stück nicht gelesen.
Das ist sehr gut. Ich werde dir auch gleich noch ein Stück aus dem Shakespeare-Stück vorlesen.
Okay.
Aber das bedeutet, du hast von Richard III. Schon mal gehört, richtig?
Ja, also ich habe ja Anglistik studiert.
Mhm.
Und da haben wir auch ganz viel British History gemacht und so. Und ich habe jetzt erst lustigerweise letzte Woche meine ganzen alten Uni-Unterlagen einmal durchgeguckt und halt weggeschmissen, weil ganz ehrlich, also mein Bachelorstudium ist jetzt 10 Jahre her. Ich werde da wahrscheinlich nicht mehr reingucken. Und wenn ich mich nochmal über die britische Geschichte bilden möchte, würde ich das vermutlich anders machen als in meinen alten Uni-Unterlagen. Aber jetzt gerade bereue ich, dass ich sie mir nicht nochmal wirklich durchgelesen habe, weil ich bin mir sicher, ich habe schon mal von ihnen gehört. Aber vielleicht kommt ja ein bisschen was wieder, wenn du mir was erzählst.
Ganz sicher. Also ich hoffe das, weil es gibt mehrere Anknüpfungspunkte. Ich hätte dich jetzt nämlich auch gefragt, hast du vielleicht vor 10 Jahren, vor rund 15 Monaten oder vor 9 Monaten vielleicht zuletzt schon mal von Richard III. Gehört?
Oh Gott, was ist denn da passiert?
Na gut.
Wegen mit der Queen, als sie, war das, ist das 9 Monate her, dass
Nein,
sie gestorben ist?
Nein, das ist,
länger her, ne?
Ja, alles gut. Wir werden alles auflösen. Jetzt vielleicht aber trotzdem erstmal ein paar Hard Facts auch zu Richard. Der kam eben am 2. Oktober 1452 zur Welt, in einer Zeit mit einer sehr unüberschaubaren Menge an anderen Richards, Edwards, Henrys, Georges und Elizabeths. Das wird uns in den nächsten 5 bis 12 Minuten wahrscheinlich auch noch sehr verwirren, aber dann kommen wir von diesen ganzen Namen weg. Er war selbst König, Bruder eines Königs, Onkel eines Königs, Großonkel eines Königs, eines durchaus bekannten Königs und Onkel einer Königsgemahlin und er war verdammt, verdammt unbeliebt.
Ja, und allein diese Aufzählung zeigt auch schon wieder, was das alles für ein Inzesthaufen war, ne?
Total.
Aber ja, warum war er unbeliebt?
Ja, warum, weiß ich nicht, ob wir das rausfinden, aber zumindest hat Shakespeare über Richard III. Ja auch eine ganze Tragödie geschrieben und ihm wenig schmeichelhaft selbst folgende Worte in den Mund gelegt. Ich, um dieses schöne Ebenmaß verkürzt, von der Natur um Bildung falsch betrogen, entstellt, verwahrlost, von der Zeit gesandt, in diese Welt des Atmens, halb kaum fertig gemacht, und zwar so lahm und ungeziemend, dass Hunde bellen, hink ich wo vorbei. Und darum, weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen diese fein beredten Tage, bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden und Feind den eitlen Freunden dieser Tage.
Ja, ja, der hat es anscheinend wirklich nicht leicht im Leben.
Nee, also ist auch scheinbar ein äußerst schlechter Mensch, wenn man so will.
Aber auf dem Bild, was du mir gegeben hast, sieht er jetzt gar nicht so schlecht aus. Also halt auch jetzt nicht so, dass man sich denkt, wow, aber halt einfach wirklich sehr normal.
Mhm. Laut Shakespeare hatte er einen schlimmen Buckel.
Ja, den sieht man hier nicht.
Nee, den sieht man nicht.
Nee.
Vielleicht hatte er auch gar keinen Buckel, aber Shakespeare hat gesagt, er hatte einen Buckel.
Wir werden es wahrscheinlich nicht herausfinden, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
Werden wir sehen. Richard oder Richard, ich glaube, ich werde jetzt auch bei diesen ganzen Namen öfters zwischen dem Englischen und Deutschen hin und her wandern, weil das ja irgendwie schwierig für meinen Kopf ist.
Okay.
Also Richard ist gleich Richard und ja, so.
Gut.
Dieses Shakespeare-Zitat zeigt eindeutig, Richard scheint absolut nicht der beliebteste König gewesen zu sein. Er ist vielleicht sogar so unbeliebt wie eben sein Großneffe, den ich schon mal angesprochen habe, Henry VIII. Heinrich VIII. War der Großneffe von Richard. Nur, dass wir wissen, wie dieses Ganze geht. Ich habe schon den Buckel angesprochen, der Richard angedichtet wurde. Das ist aber wirklich nicht das Einzige. Über ihn wurde gesagt, der hat ist mit Haaren zur Welt gekommen, mit ganz vielen Haaren.
Mensch, das ist ja ungeheuerlich.
Ja, aber mit langen Haaren. Und er war 2 Jahre in seinem Mutterleib und so. Also so Dinge, die man halt im Mittelalter sagt, um jemanden zu verunglimpfen. Ne?
Ja, okay. Also ich muss sagen, wenn er 2 Jahre im Unterleib der Mutter gewesen wäre, dann wäre es ja auch wiederum nicht so verwunderlich, dass er schon mit langen Haaren auf die Welt gekommen wäre.
Das stimmt, dann ist man einfach weiterentwickelt.
Ja.
Was sicher allerdings genauso schwer wog, wie jetzt irgendwie, dass er angeblich einen Buckel gehabt haben soll, ist, dass Richard tatsächlich, wie allerdings sehr viele Menschen im Mittelalter, unter nicht ganz geklärten Umständen auf den Thron kam. Und wie das Ganze passiert ist, möchte ich dir jetzt einmal kurz zusammenfassen, ohne dich zu sehr verwirren und ohne zu viele Edwards, Richards und Elizabeths zu erwähnen.
Okay.
Die Familie von Richard III. Ist aus dem Hause York. Das war verfeindet mit dem Hause Lancaster und beide haben Ansprüche auf den Thron, da sie Nebenlinien des Hauses Anjou Plantagenet sind, wie man es, glaube ich, ausspricht. Die Feindschaft zwischen York und Lancaster kennst du vielleicht als die Rosenkriege.
Das kenne ich tatsächlich noch, ja. Also ja. Das ist jetzt so ein Lämpchen, was 10 Jahre nicht benutzt wurde und was so ganz langsam wieder flackert.
Okay, ich versuche es mal weiter zum Flackern zu bringen. Bis 1461 hatte das Haus Lancaster die Krone, dann aber gelang es den Yorks, einen entscheidenden Sieg einzufahren. Da Richards Vater Richard und sein ältester Bruder Edmund allerdings schon tot waren, wurde der zweitälteste Sohn von Papa Richard, nämlich Edward IV., zum König. Und das blieb er mit einer einjährigen Pause auch bis 1983.
War das nicht irgendwie auch noch dann selber ein Kind oder so? Es gab doch irgendwie so einen Edward-Kinderkönig, ne? Okay.
Kommt sofort. Als dann Edward IV. Starb, schien eigentlich alles geklärt. Schließlich hatten er und seine Frau Elizabeth 3 Kinder. Und jetzt Obacht, die Kinder hießen Edward, Elizabeth und Richard. So wie die 3 handelnden Erwachsenen.
Ey, das ist wirklich, hätten die sich nicht mal was anderes einfallen lassen können.
Ja, es ist super, super verwirrend. Aber bevor ich dir jetzt eben diese Geschichte von dem kleineren Richard weitererzähle, darfst du dir, von dem kleineren Edward und dem kleineren Richard weitererzähle, darfst du dir das nächste Bild angucken.
Okay, es ist ein Bild von 2 königlichen Kindern mit güldenem Haar, Engelslocken, würde man vielleicht sagen.
So würde man das sagen.
Ich nehme an, das sind Klein Richard und Klein Edward.
Genau, Edward ist der Größere, genau.
Okay. Es ist kein glücklicher Schnappschuss. Also beide haben auch das Gleiche an. Beide haben goldene Ketten. Und also man sieht auf jeden Fall sofort, die sind reich. Die kommen aus gutem Hause. Aber
aus dem Hause York.
Genau. Sie halten Händchen. Aber sie haben eine ganz interessante Pose. Weil Edward, der Größere, der guckt, als hätte er gerade ein Gespenst gesehen. Und der Kleinere, also Richard, legt wie so beschützend seine Hand auf die Schulter oder wie beruhigend die Hand auf die Schulter von Edward und guckt in eine andere Richtung und er guckt halt wirklich so ein bisschen so, als würde er seinen großen Bruder beschützen wollen, finde ich.
Wo könnten sich die beiden denn gerade aufhalten? Wie sieht denn der Hintergrund aus?
Sie sind auf einer Treppe und jetzt, wo du das sagst, würde ich auf einen Kerker tippen.
In was für einem Kerker denn?
Bestimmt, jetzt wo ich dich sehe und dein Grinsen sehe, im Tower of London, oder?
Sie sind dort sehr wahrscheinlich im Tower of London und das ist quasi die letzte Darstellung, die diese beiden jungen Kinder zeigt.
Oh, dann erinnere ich mich jetzt wieder. Wir waren ja letztes Jahr in London, wir waren auch im Tower of London und haben dort eine Führung gemacht.
Ja.
Und die sind da nicht mehr wieder rausgekommen lebend, oder?
Das sind die Prinzen im Tower. Die beiden Prinzen, bei denen tatsächlich bis heute nicht klar ist, wie und wann sie gestorben sind, außer dass sie sehr wahrscheinlich im Tower gestorben sind.
Ich hoffe, unsere Zuhörenden deuten jetzt meine Euphorie in der Stimme auch nicht fehl. Also ich finde es natürlich nicht toll, dass diese Kinder da vermutlich gestorben sind in diesem Kerker. Ich habe mich nur gerade gefreut, weil ich mich doch noch an diese Geschichte erinnert habe.
Ja, also sie sind nicht nur vermutlich gestorben, die Frage ist, wie sind sie gestorben? Und eine Theorie, die sich dann eben sehr schnell durchsetzte und lange Zeit auch als die wahrscheinlichste galt und glaube ich, wenn man die Historiker sich anschaut, schon irgendwie noch heute gilt, wobei es auch 2 andere wahrscheinliche gibt, baut eben auf Richard so ein bisschen auf. Denn nach dem Tod von Edward IV. Sollte eigentlich Edward V. mit 12 Jahren König werden. Richard, also nicht der kleine Bruder, der 10-jährige Richard, sondern der 30-jährige Richard.
Der Vater?
Also der Onkel.
Oh Gott.
Ja, der sollte eigentlich dann als Vormund von Edward V. dann so ein bisschen, zumindest bis zu seinem Erwachsenenalter, dann irgendwie da als Vormund agieren, wollte aber dann schon die ganze Macht haben. Also ließ er zunächst diese beiden Kinder, den kleinen Edward und den kleinen Richard, zu illegitimen Nachfolgern seines Bruders erklären, weil der vorher schon mit jemand anderem als Elizabeth zusammen war. Dadurch rückte er dann eben auf den Platz 1 der Thronfolge, wurde König und dann ließ er, damit die beiden Kinder ihm auch im Nachhinein nicht dazwischen funken, in den Tower of London bringen. Bis dahin sind sich eigentlich alle einig und dann beginnen eben mehrere Theorien. Und die eine Geschichte, die besagt, dass Richard sie im Tower töten und verscharren ließ. Und das verbreitete sich recht gut, da Richard eben, da kommen wir auch noch hin, der letzte König aus seiner Dynastie war, ehe die Tudors an die Macht kamen. Und die wollten natürlich ihre Vorgänger oder ihren letzten Vorgänger nicht in allzu gutem Licht dastehen lassen und diskreditieren. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Shakespeare mit seinen Versen durchaus den Tudors auch gefallen wollte, indem er so ein bisschen über Richard abgelästert hat.
Ja, spannend. Aber ich meine, das mit den Kindern ist doch auch wirklich dann passiert, oder nicht?
Die sind auf jeden Fall dort gestorben, haben nie wieder die Außenwelt gesehen. Und es ist auch recht wahrscheinlich, dass Richard was damit zu tun hat. Es ist aber heutzutage auch längst nicht mehr die einzige Theorie, dass es Richard war, der sie verscharren ließ. Oder waren es doch die Tudors, die dann am Ende gesagt haben, oh nee, das ist jetzt ein bisschen nervig, dass die da noch sind. Die sind jetzt ja auch irgendwie 18, die könnten auch unsere Macht in irgendeiner Form angreifen.
Waren die schon 18?
Als dann möglicherweise die Tudors auch Zugriff darauf hatten, ja.
Aber als die gestorben sind in Tower of London, waren das doch
Kein
Kinder.
Mensch weiß, in welchem Alter sie gestorben sind.
Okay.
Sie sind verschwunden, wurden nie wieder gesehen, als Edward 12 war.
Okay.
Ob sie dann auch direkt gestorben sind, ist nicht so klar. Also es ist immer noch die wahrscheinlichste Variante, von der die meisten HistorikerInnen ausgehen. Aber es ist halt nicht die einzige Variante heutzutage. Und man muss ja auch sagen, so schlimm das auch klingt und so schlimm es wahrscheinlich auch ist, zwei Kinder töten und verscharren zu lassen, streicht das wahrscheinlich, ist das da für damalige Verhältnisse jetzt nicht super unüblich gewesen.
Ja, wir hatten ja sogar so eine Führung von einem Yeoman War, oder? Das sind ja die Hüter des Tower of London oder der Kronjuwelen auch, die auch im Tower leben, dort eben Führung machen, immer noch aufpassen, ihre ganzen Rituale da haben und so. Gibt es auch wundervolle Dokus zu bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Und ja, dann müsste man die mal fragen, ob die da nicht mal ab und zu so ein paar Gespenster sehen, die das denen erzählen.
Wäre eine gute Frage. Also wir sind ja auch durch die Räume gelaufen, wo die Prinzen auf jeden Fall im Tower gewesen sind.
Ja.
Das waren hinten die Räume mit der Treppe.
Wir haben keine Gespenster gesehen.
Wir haben keine Gespenster gesehen. Kommen wir aber zurück zur Geschichte, denn die Tudors kamen ja irgendwann. Und das lief so ab. Richard blieb nicht mal 3 Jahre lang König von England. 1985 kam eben Henry Tudor aus seinem französischen Exil zurück auf die Insel. Und bei der Schlacht von Bosworth in Leicestershire schlug Henry Tudor, der gebürtig aus dem Haus Lancaster stammte, Richard III. Der König fiel auf dem Schlachtfeld, Henry heiratete Richards Nichte Elizabeth und wurde zu Henry VII. Es ist wieder super verwirrend, aber einmal nur kurz zusammenfassen. Richards Nichte Elizabeth war ja die große Schwester von den beiden getöteten Prinzen. Und dadurch, dass Elizabeth aus dem Hause York und der Tudor so ein bisschen entfernt aus dem Hause Lancaster stammt, hat er quasi diese beiden Dynastien dann vereint und seine eigene Tudor-Dynastie gegründet. Das sieht man auch in dem Wappen, diese Tudor-Rose, die ist irgendwie außen weiß und innen rot. Und das Haus Lancaster hatte nur weiß und das Haus York nur rot oder andersrum.
Ja.
Und damit hat er das quasi vereint und die Rosenkriege beendet.
Quasi der König der Liebe.
Ja, wenn man so will. Gemeinsam zeugten Henry und Elizabeth dann den kleinen Heinrich, der später zu Henry dem 8. wurde. Und ja, vielleicht bekommt er auch irgendwann seine eigene L-Folge, hätte er auf jeden Fall in irgendeiner Form verdient.
Das ist ja der die ganzen Frauen hat umbringen lassen.
Genau.
Einsperren.
Ja.
Ja. Das ist übrigens auch sehr strange gewesen. Also ich meine, natürlich ist es auch alles sehr lange her und so. Und ich verstehe voll diesen Hype, den es um dieses ganze Königshaus gibt. Aber es war trotzdem ein bisschen befremdlich, dass als wir dann im Tower of London waren, da gibt's ja auch diese ganzen Souvenirshops, dass es eben von Henry dem 8. einfach super viel Merch gibt.
Ja.
Obwohl er halt derjenige war, der halt die ganzen Frauen hat umlegen lassen.
Ja. Ich habe 2 Frauen umgebracht und 3 weggesperrt. Macht mir Merch. Gut, ja. Aber der ist ja ein Tudor und die Tudors lassen wir heute mal beiseite für, wie gesagt, möglicherweise eine andere L-Folge. Und wir kümmern uns weiter um Richard den 3. Der starb dann ja in Bosworth bei Leicestershire in der Schlacht gegen Henry den 7. Und seine Leiche wurde nach der Niederlage, wie man das halt so macht, geschändet und nackt im Wirtshaus The New Wake in Leicester ausgestellt.
Ja.
Danach verliert sich seine Spur und vielen schien das auch egal, denn es gab ja eben die neue Dynastie. Viele schienen damit sehr glücklich. Shakespeare und andere zeitgenössische Künstler verteufelten ihn und dachten sich wilde Dinge über ihn aus. Ein paar habe ich schon erzählt, mit den langen Haaren, mit denen er zur Welt gekommen ist, mit dem Buckel, dass er 2 Jahre im Mutterleib zugebracht haben soll. Und das war natürlich alles ausgedacht, ne? Und alles ging irgendwie darum, um Richard in schlechter Erinnerung zu behalten oder ihn eben ganz in Vergessenheit geraten zu lassen. Und das sollte den Tudors auch für lange, lange Zeit gelingen. Doch wie das immer so ist mit Menschen, die vergessen werden sollen, da machen halt nicht alle mit. Immer gibt es mindestens eine kleine versprengte Gruppe, die auch die schlimmsten Menschen bewundern und in ihnen das Gute sehen wollen und nicht akzeptieren wollen, dass diese Menschen vielleicht wirklich böse waren. Und so war es dann eben auch bei Richard III. Und eine Person, bei der Richard III. Nicht in Vergessenheit geraten ist, darfst du dir jetzt auf dem nächsten Foto angucken.
Oh, die sollte ich wahrscheinlich kennen, ne?
Weiß ich nicht. Was siehst du denn da?
Ich sehe eine Frau, die einen sehr extravaganten schwarzen Hut trägt. Da der Hut aber schwarz ist und ihr Mantel auch, könnte das eine Trauerveranstaltung sein. Dafür lächelt sie aber dann doch sehr fröhlich, würde ich sagen.
Mhm. Ich habe tatsächlich nicht nachgeschaut, auf welcher Veranstaltung du diese Frau dort siehst. Es ist auch wirklich nicht erheblich. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass du diese Person nicht kennst, denn sie ist eigentlich kein Promi, außer du würdest diese Geschichte kennen. Also es ist die perfekte Kombination.
Okay.
Denn die Frau, die du dort auf dem Foto siehst, ist Philippa Langley. Sie wurde 1962 im noch immer von den Briten besetzten und kolonialisierten Kenia geboren, ehe sie 2 Jahre, also nachdem Kenia frei wurde, nach England zog. Sie ging zur Schule, zog nach der Schule nach Edinburgh und startete eine Karriere im Marketingbereich. Doch 1998 fiel ihr ein Buch des amerikanischen Historikers Paul Murray Kendall in die Hände und der war ein bekannter Ricardist. Was glaubst du denn, ist ein Ricardist?
Oh, irgendwas Ausgedachtes. Der hat Karten erstellt, wo er Sachen aufgeschrieben hat.
Nein, Ricardisten waren die Anhänger von Richard III.
Ah, ja. Irgendwas Ausgedachtes.
Genau, und sie versuchten ihn historisch zu rehabilitieren. Besonders nahm das Anfang des 20. Jahrhunderts an Fahrt auf. So wurde 1924 von einem Chirurgen die Gefolgschaft des Weißen Wildschweins gegründet.
Des Weißen Wildschweins.
Findest du gut?
Aber dann war wahrscheinlich ja doch das Haus, aus dem Richard kam, mit der weißen Rose. Ja, sie trägt auch, glaube ich, einen Anhänger mit einer weißen Rose oder halt irgendeinem weißen Anstecker.
Okay, auf jeden Fall war das weiße Wildschwein auf der königlichen Standarte drauf. Das ist so ein rennendes weißes Wildschwein. Der Gefolgschaft schlossen sich Menschen unterschiedlichster, ja, beruflicher Herkunft und auch sonstiger Herkunft an. Darunter eine schottische Autorin, die ein Krimi darüber schrieb, dass Richard völlig unschuldig und super Typ war, oder aber ein englischer Regisseur, der in einem Film von 1955 Shakespeare in den Mund legte, dass dessen Stück ja nur auf einer Legende beruhe und Richard eigentlich auch voll supi ist. Und im gleichen Jahr, also 1955, veröffentlichte Kendall eben sein Werk über Richard, das 43 Jahre später Philippa Langley in die Hände fallen und sie zur glühenden Ricardistin machen sollte.
Das ist auch krass, ne? Dass Leute dann halt nicht nur das lesen und dann halt denken, oh ja, ne, klingt gut, sondern dann auch so viel Leidenschaft da reinstecken, das jetzt irgendwie so zu ihrer neuen Passion zu machen.
Ja, also es ist ja halt auch, ich meine, das ist was super Harmloses. Da geht es um einen König von vor 500, 600 Jahren. Aber es ist ja diese typische Mechanik, die manche Leute auch für ganz andere Dinge entwickeln können, dass sie sagen, oh ja, dieser eine Außenseiter, der völlig anders denkt als alle, der hat die Wahrheit erkannt und dem schließe ich mich jetzt an und gehe seinen Weg mit.
Ja, das ist kann schnell gefährlich werden. Also wenn es hier harmlos ist, ist das ja gut. Ich meine,
es geht um einen König, der 600 Jahre tot ist.
Ja, also es ändert dann ja auch nichts, selbst wenn sie jetzt irgendwie das überall verbreiten würde, dass der halt einfach der super tollste Typ war.
Genau, aber sie war so glühende Ricardistin, dass sie sich nicht nur der Gesellschaft angeschlossen hat. Die Gesellschaft hieß inzwischen übrigens nicht mehr das mit dem weißen Wildschwein, sondern sie haben sich in einen wenig lächerlichen Namen umbenannt, und zwar Richard III Society.
Ja, das klingt auf jeden Fall seriös.
Langley gründete dann auch eine schottische Ablegervereinigung, die erste schottische Ablegervereinigung der Richard III Society, und begann auch ein Drehbuch oder ein Buch über ihn zu schreiben. Denn das Ganze hatte sie schon sehr geprägt. Über die Stunden, in denen sie das Buch las, sagte sie, es hat mich einfach umgehauen. Ich dachte, das ist ein Mann, dessen wahre Geschichte erzählt werden muss. Ihr in die Karten spielte, dass sie das Buch 98 las, als sie tatsächlich auch etwas mehr Zeit hatte, ihr Leben Richard III. Zu widmen, was daran liegt, dass bei ihr zeitgleich ME-CFS diagnostiziert wurde, eine Krankheit, die wir in letzter Zeit öfter mal gehört haben, und zwar im Zusammenhang mit Long-Covid, das ist das chronische Fatigue-Syndrom. Das brachte sie eben dazu, dass sie ihren Job aufgeben musste, aber die Zeit, die sie halt im Bett lag, auf dem Sofa lag, hat sie dann eben komplett Richard III. Gewidmet.
Das ist beeindruckend.
Man muss auch sagen, dass die Richard III Society inzwischen auch einen enormen Auftrieb erhalten hat, und zwar durch das britische Königshaus. Schon im Jahr 1980 übernahm Prinz Richard, Herzog von Gloucester, ein Cousin von Queen Elizabeth II., die Schirmherrschaft für die Society. Und das ist auch nicht völlig zufällig, denn Richard III. War einst selbst Herzog von Gloucester, bevor er dann später zum König wurde. Das heißt, es ist quasi der namensgleiche Nachfolger auf dem Amt, auf dem Landsitz. Deshalb hat er diese Schirmherrschaft übernommen.
Ja, okay, also da kann ich es dann verstehen. An seiner Stelle hätte ich das dann vielleicht auch gemacht.
Genau, es ist halt nicht irgendein dahergelaufener Chirurg oder ein Drehbuchautor, der halt sagt, ich habe es wirklich verstanden. Aber mit diesem Auftrieb ging es den Rikardisten längst nicht mehr nur darum, den König zu rehabilitieren, sondern auch um sein Grab zu finden, um ihn angemessen eines Königs würdig zu bestatten. Denn wir erinnern uns, der wurde nackt in der Kneipe ausgestellt und dann verlor sich ja die Spur. Und es gab wirklich verschiedene Versuche, die Leiche zu finden, doch das ist nie wirklich gelungen. Was sicherlich auch daran lag, dass es unter den Rikardisten nicht allzu viel Fachpersonal gab und von Historikern wurden sie halt meistens als Spinner betrachtet. So gab es im Jahr 1991 in der LA Times einen Text mit dem nicht sonderlich catchigen, aber ziemlich eindeutigen Titel: Versuchen Sie nicht, den Mitgliedern der Richard III Society zu erzählen, dass ihr Held ein beispielloser Bösewicht war.
Okay.
Ja, also in Zeiten von SEO sicherlich nicht die beste Zeile, aber schon catchy. Ungerührt davon reiste aber auch Philippa Langley im Jahr 2004 nach Leicester. Dort besuchte sie verschiedene Orte, die in den 1970er Jahren als mögliche Standorte für die Leiche von Richard vermutet wurden. Zumindest ein Großteil der Historiker hat das alles für absoluten Nonsens erklärt, denn sie ging davon aus, dass Richard, nachdem er da in der Kneipe ausgestellt wurde, in einen nahegelegenen Fluss geworfen und schon vor Jahrhunderten weggespült wurde. Aber einige Rikardisten ließen sich davon nicht beirren. Sie glaubten, dass man Richard dennoch so ein kleines Begräbnis zugedacht hat, und zwar in einem Kloster in Leicester, dem Greyfriars Kloster. Und was meinst du, warum haben sie nicht einfach in diesem Kloster nachgeguckt?
Weil sie wahrscheinlich davon ausgegangen sind, dass alle Welt sich gegen sie verschworen hat und man ihnen sowieso keine ehrliche Auskunft gegeben hätte.
Es ist nochmal ein bisschen anders. Und zwar wurde das Kloster tatsächlich 1538 schon aufgelöst.
Oh.
Und ja. Und dieses Kloster gibt es halt nicht mehr. Und man weiß auch gar nicht so genau, wo das liegt. Man weiß, es ist irgendwo unter Leicester, aber die Stadt ist viermal drüber gebaut worden oder zumindest einmal. Und ja, also man müsste erstmal das Kloster finden, um in diesem Kloster dann Richard zu suchen.
Und die sind da jetzt nicht irgendwie mit ihren Spitzhacken hin und haben die ganze Stadt auseinandergenommen?
Tatsächlich noch nicht, weil es gab halt auch wirklich nur Vermutungen. Aber du hast gehört, noch nicht. Denn es gab viele Rikardisten, die eben diese Orte als Pilgerstätten aufgesucht haben. Und an einem dieser möglichen Orte war dann eben auch im Jahr 2004 Philippa Langley. Und als sie dort über die Straße lief, hatte sie ein seltsames Gefühl. Sie sagt: Es war ein warmer Tag, aber mir war plötzlich kalt. Ich wusste in meinem Innersten, dass Richards Körper dort lag.
Eieiei.
Wie empfindest du diese Darstellung?
Ja, also selbst wenn, wäre ja wahrscheinlich von seinem Körper nicht mehr allzu viel übrig geblieben.
Mhm.
Deswegen weiß ich nicht, wie doll dann noch so das ausgestrahlt haben könnte auf ihr Gemüt.
Weiß man halt nicht, also es war auch jetzt keine öffentliche Straße, sondern der Parkplatz eines Sozialdienstes. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Und an diesen Parkplatz kehrte Philippa Langley noch einmal ein Jahr später im Mai 2005 zurück. Und da hat sich dann aber an dem Parkplatz was verändert. Also da ist niemand mit Spitzhacken drauf losgegangen. Aber genau an der Stelle, an der Philippa Langley diese Erschütterung der Macht gespürt hat, hat sich was verändert. Und was sich dort verändert hat, darfst du dir einmal auf dem nächsten Foto angucken.
Da hat jemand mit Kreide vielleicht ein R auf dem Parkplatz gemalt.
Ja, wofür könnte das R denn stehen?
Also es ist auf jeden Fall auch ein Parkplatz, der eine etwas komische Form hat.
Mhm.
Das könnte vielleicht irgendwie darauf hinweisen, dass das, keine Ahnung, irgendwie für Roller oder Motorräder oder
dass es grundsätzlich reserviert ist vielleicht.
Ah, oder das, ja.
Mhm. Ja, was hat wohl Philippa Langley gesagt?
Dass natürlich Richard ihr ein Zeichen gegeben hat und da sein R für Richard drauf gepinnt hat.
Philippa Langley notierte später, das R sagte mir alles, was ich wissen musste. Also, dass Richard da scheinbar wirklich war. Und in ihr reifte der Gedanke, dass sie diesen Parkplatz unbedingt umgraben musste. Koste es, was es wolle, denn dort würden sich die Überreste von Richard III befinden.
Eieiei. Und die Person, die aus Kostengründen sich für dieses R entschieden hatte, anstatt für ein ordentliches Schild, hat sich wahrscheinlich auch nur gedacht, scheiße ey, hätten wir mal die 20 Pfund in die Hand genommen.
Aber wie das so ist mit Leuten, die, naja, sich auf etwas versteift haben, setzte sie wirklich alle Hebel in Bewegung. Sie tat sich mit dem Historiker John Ashton Hill zusammen. Der hatte in Kanada nämlich ein Nachkommen von Richard III. Ausfindig gemacht und so für Vergleichs-DNA gesorgt, sollten Überreste des ehemaligen Königs tatsächlich gefunden werden. Zusammen mit ihm und weiteren Rekordisten versuchte Langley, jetzt eine Grabung auf dem Parkplatz durchzusetzen. Einer Grabung an einem anderen Ort in Leicester im Jahr 2007 rechneten sie überhaupt keine Chancen aus und beteiligten sich auch überhaupt jetzt nicht gar nicht daran. Bei dieser Ausgrabung wurde übrigens nicht nach Richard, sondern nach dem Kloster gesucht. Stattdessen begannen sie, Fürsprecher und Sponsoren für ihr Projekt zu sammeln. Und das war natürlich gar nicht so einfach, weil obwohl aus dem Königshaus ja einige in dieser Society waren, ja, glaubte die örtliche archäologische Gesellschaft nicht so recht, dass sich das Kloster dort befindet und selbst dann nicht, dass sich der König dort befindet, denn die ging ja eben davon aus, dass der in den Fluss geworfen war. Doch Langley, die nebenher weiter in dem Drehbuch arbeitete, gab nicht auf. Irgendwann hatte sie den Gemeinderat von Leicester so lange belabert, bis der schließlich auf der Seite von Langley war und am Ende mit dieser Hilfe konnte auch die archäologische Abteilung der Uni Leicester überzeugt werden, doch endlich unter diesem, oder zumindest unter bestimmten Bedingungen, unter diesem Parkplatz zu graben.
Wow.
Eine Bedingung war, dass Langley auf jeden Fall sich um Forschungsgelder kümmern müsse. Und zudem betonten die Forscher, dass sie nach dem Kloster und nicht nach Richard III. Suchen würden.
Was dann nicht der Wahrheit entsprach.
Ja, also Langley hat halt immer gesagt, sie sucht nach Richard. Und die Archäologen haben wahrscheinlich, um nicht in aller Welt verlacht zu werden, gesagt, na, wir suchen nur nach dem Kloster.
Okay.
Außerdem ging die Frau vom Gemeinderat mir auf den Sack und jetzt machen wir das halt. Für Langley waren das Ganze sehr aufreibende, anstrengende Jahre, denn zwischen 2007, bis es dann zur Grabung tatsächlich kam, ich greife das schon mal weg, es kam 2012 tatsächlich zu einer Grabung, ja, musste sie relativ viel Geld und Unterstützer einsammeln. Sie brauchte 35.000 Pfund an Forschungsgeldern. Langley nahm
das
eine...
Das geht ja sogar noch.
Ein bisschen was kam auch noch von anderen Stellen.
Okay.
Ne? Aber sie brauchte eben, sie selbst musste 35.000 Pfund auftreiben und dafür nahm Langley eine Hypothek für ihr Haus auf und war sogar bereit, es komplett zu verpfänden, hat das dann aber aus Rücksicht auf ihre beiden Teenager-Söhne, die ansonsten obdachlos gewesen wären, nicht getan.
Das ist aber gütig von ihr.
Stattdessen spendeten eben zahlreiche Rekordisten für das durchaus wagemutige Vorhaben. Aber kurz bevor es dann im Jahr 2012 so gewesen ist, gab es einen herben Rückschlag für sie. Ein Bodenradar wurde gemacht, bevor da gegraben werden sollte. Und der war so wenig vielversprechend, dass Spender aus der Wissenschaft ihre Spende zurückgezogen haben und sie dann kurzfristig 10.000 Pfund brauchte.
Ui.
Glaubst du, die 10.000 Pfund hat's gegeben?
Ja klar. Notfalls hat sie doch noch ihr Haus verpfändet oder ihre Kinder verkauft.
Musste sie nicht, denn in einer kurzfristigen Crowdfunding-Kampagne kam das Geld zusammen. Natürlich sprangen mehrere... Ja, gut betuchte Rekordisten in die Bresche, auch einige aus Deutschland. Und los ging es dann am 25. August 2012, dann begann die Ausgrabung. Aber schon nach wenigen Stunden waren die Ausgrabungen wieder vorbei. Und warum die Ausgrabungen wieder vorbei waren, warum die dann plötzlich nicht weitergemacht wurden, darfst du dir auf dem nächsten Bild anschauen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach krass, ein Skelett.
Nur 68 Zentimeter unterhalb des Parkplatzes wurde ein Skelett gefunden. Und fällt dir an der Form des Skelettes irgendetwas auf?
Also es liegt auch am Stück. Es ist jetzt nicht irgendwie auseinandergerissen oder so. Der Brustkorb sieht ein bisschen demoliert aus.
Ja.
Ansonsten sieht es aus, als würde das Skelett so die Hände über dem Bauch irgendwie verschränkt haben oder so.
Was
und es ist so lang wie dieser Stock, der daneben liegt.
Ja, was sagst du denn zur Wirbelsäule dieses Skeletts?
Die ist vorhanden.
Und welche Form hat sie?
Keine Ahnung, wie eine Kackwurst.
Nein, ja genau, aber normale Wirbelsäulen haben eben nicht die Form einer Kackwurst und sind nicht so stark gekrümmt wie diese Wirbelsäule.
Aber man kann ja auch, also es gibt ja sehr viele Rückenerkrankungen, Sklerose und blablabla.
Skoliose.
Skoliose.
Weißt du, wer an Skoliose litt?
Richard der Dritte?
Richard der Dritte.
Aha.
Glaubst du, das ist Richard der Dritte?
Boah, dann müsste ich ja auch glauben, dass Philippa da wirklich seine Energielevel irgendwie gespürt hat. Und das glaube ich eigentlich nicht, aber also auch, dass die Leiche ja so, oder das Skelett, so knapp unter der Oberfläche lag. Ich meine, du hast ja selber schon gesagt, dass die Stadt ja mindestens einmal irgendwie auch umgegraben beziehungsweise was draufgesetzt wurde.
Aber halt über die Jahrhunderte, ne?
Ja, aber es erscheint mir dann sehr unwahrscheinlich, dass das Skelett dann nicht vorher entdeckt wurde, wenn es doch nicht mal einen Meter unter der Erdoberfläche war.
Man war dann sicherlich auch skeptisch und hat deshalb eben eine DNA-Probe aus den Knochen entnommen und eben mit der DNA von Michael Ibsen verglichen, einem männlichen Nachkommen von Richards Schwester Anna, der ein Cousin 16. Grades von Richard gewesen sein soll oder ist tatsächlich. Und der Test war positiv. Es war dann übrigens nicht der einzige Test, es wurde auch ein Carbon-Test gemacht, der das Alter der Knochen bestimmt. Es wurden die Verletzungen, die er bei der Schlacht von Bosworth davongetragen haben muss, abgeglichen.
Krass.
Es wurden weitere DNA-Tests mit weiteren entfernten Verwandten durchgeführt. Und ja, die Knochen, die du da siehst und die wenige Meter unter dem Parkplatz lagen, waren tatsächlich die von Richard dem Dritten.
Also habe ich Philippa Unrecht getan und sie hat einfach irgendwie eine krasse Empfängnis für Geisterauras, Auren.
Was auch, also das ist ja das Verrückte. Sie hatte recht und trotzdem steht es uns zu bezweifeln, dass sie da irgendwas gespürt hat.
Ja, aber es ist ja, also es sind dann ja schon einfach krasse Zufälle, ne? Das ist ja auch wirklich genau an der Stelle, wo das er war.
Man muss aber auch natürlich sagen, dass in dieser Richard III Society ja auch Leute waren, die erforscht haben und relativ dann zumindest in ihren Forschungen schlüssig darlegen konnten, dass es da ist. Und sie hat dazu noch was gespürt, weil sie sich da eben reingesteigert hat.
Ja gut, aber sie hätte ja auch irgendwie den Parkplatz 10 Felder weiter vorne nehmen können. Das war schon ein großer Parkplatz, den du mir da gezeigt hast. Und dass sie jetzt auch noch, also das mit diesen Buchstaben, ich glaube jetzt nicht, dass Richards Geist gesagt hat, ich mach mal, dass hier jetzt genau das R draufkommt. Aber wer weiß, ne? Also bin jetzt ja auch nicht komplett verschlossen vor so übernatürlichem Zeug. Ansonsten hätte ich nicht immer so Angst, mir Horrorfilme anzugucken. Vielleicht hat da irgendwie der so einen Energieaufschwung gegeben.
Mhm. Also du bist dann doch versöhnlich mit Philippa.
Ja.
Ja. Wer ihr nicht so recht getan hat, sondern auch nach dem Fund noch Unrecht getan hat, war tatsächlich die Universität von Leicester. Denn die hatte sich ja eigentlich von Langley nur zögerlich überreden lassen, überhaupt mitzumachen und glaubte überhaupt nicht, dass Richard da liegt. Am Ende stellten die sich aber dar, als seien sie die großen Erfinder oder Finder von Richard gewesen. Sie versuchten, Langleys Rolle zu schmälern, strichen sie aus den Ausgrabungsurkunden und beanspruchten den Fund völlig allein für sich.
Ja, das große Ego von großen Wissenschaftlern.
Genau. Das war wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr unwürdige Phase, auch für Philippa Langley. Aber wie ging es dann eigentlich mit Richard weiter? Oder mit seinen Knochen, die ja durchaus gut erhalten waren? Der wurde, oder die wurden, nach viel politischem Hin und Her, 2 Jahre später mit mittlerem Brimborium in der Kathedrale von Leicester beigesetzt. Es wurde auch überlegt, ihn nach London zu überführen. Alles Mögliche wurde überlegt, es ging wirklich über Jahre hin und her, bis er dann letztendlich trotzdem in Leicester beigesetzt wurde. Mit auf der Gästeliste der Beisetzung waren unter anderem Schauspieler Benedict Cumberbatch, der Richard zum einen bereits in einem Film spielte und zum anderen aber auch entfernt mit ihm verwandt sein will. Das wurde, glaube ich, DNA-mäßig nicht überprüft. Und natürlich war auch der Rekordistenschirmherr Richard von Gloucester vor Ort und auch Sophie von Edinburgh, die Frau von König Charles Bruder Edward.
Dass die auch immer noch alle so heißen, ist
ja
unglaublich.
Das ist schon faszinierend. Ja. Ja.
Und Philippa, war die auch mit am Start?
Sie war dort, glaube ich, nicht am Start, aber sie veröffentlichte tatsächlich ein Buch über ihre Suche nach Richard und wurde im Jahr 2015 mit dem Orden Member of the British Empire, dem niedrigsten der 5 Ritterorden, ausgezeichnet. Und nachdem ihr die Uni Leicester ihren Erfolg offenbar ja nicht gönnen wollte, gönnte aber die BBC. Und dafür darfst du das nächste Bild umdrehen.
Das finde ich aber auch wirklich unfair, dass sie da nicht den Ruhm bekommen hat. Ah, ein Film.
Ein Film.
Oder eine Doku ist, nee, ein Film.
Nein, das ist ein Film aus dem Jahr 2022. Der Film heißt The Lost King und erzählt die Wiederentdeckung von Richard aus der Sicht oder beziehungsweise ziemlich genau nach Philippa Langleys Darstellung. Denn es ist quasi eine Verfilmung ihres Buchs. Es ist ein komödiantisches Drama. In der Hauptrolle spielt Sally Hawkins, die Philippa Langley. Sally Hawkins kennen wir, sie hat in der Wonka-Verfilmung Timothée Chalamets Mutter gespielt.
Die sehr früh
Genau.
Oh, jetzt spoilere ich hier ja. Den Film. Okay, ich lasse es einfach.
Genau, und aber auch Philippa Langley hat einen kleinen Cameo-Auftritt.
Das finde ich schön. Du hast gesagt, das ist eine, wie hast du es genannt, komödiantische Tragödie?
Ein komödiantisches Drama.
Könnte man es auch eine Rom-Com nennen?
Ja, obwohl es ist keine Rom-Com. Es hat mit Romantik, glaube ich, nichts zu tun.
Außer, dass Philippa einen wahrscheinlich nicht unwesentlichen Crush auf Richard hatte.
Das stimmt, aber die haben ja auch in dieser Komödie nicht in der gleichen Zeit gelebt.
Ja, das heißt ja nichts.
Jedenfalls war das jetzt meine Geschichte über Richard III., Shakespeare, ganz viele Edwards und Elizabeths und eine Philippa, die am Ende irgendwie alles zusammengeführt hat.
Die wahre Heldin dieser Geschichte.
Die wahre Heldin dieser Geschichte ist. Und ich frage mich, ab welchem Zeitpunkt wusstest du, in welche Richtung diese Geschichte geht?
Wusste ich nicht. Also, nee. Also wahrscheinlich dann erst sehr spät, als du halt angefangen hast, über Philippas Bemühungen, ihn zu finden und Geld aufzutreiben. Aber ich hatte jetzt wirklich nicht gedacht, dass das so eine Wendung nimmt und dass der Typ auch wirklich gefunden wurde.
Ich habe mich auch gefragt, ob Philippa den einfach hin manifestiert hat. Weil am Ende ist es ja wirklich so eine Geschichte. Ja, es gibt so irgendwie 3 versprengte Wissenschaftler und 2 Chirurgen, die rausgefunden haben wollen, dass der da unter diesem Parkplatz liegt. Und dann glaubt sie so fest daran, und das geht wirklich in Erfüllung. Und das Ding ist, dass ich glaube, dass ihre Geschichte super beispiellos ist. Dass ihre Geschichte auch irgendwie inspirierend ist, aber ich hoffe, dass sie nicht die falschen Leute inspiriert, die dann einfach nur fest genug an irgendeinen Quatsch glauben und dann das durchziehen.
Ja, ich glaube auch, dass ihr Fund, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit jetzt recht hatte, die ist viel, viel seltener als jeder Lottogewinn.
Ja, glaube ich auch. Also man darf natürlich jetzt auch nicht, also jetzt, ich habe die Geschichte jetzt so erzählt, damit du möglichst spät drauf kommst, dass sie wirklich die Knochen findet. Sie hat natürlich auch Akten gewälzt und was weiß ich. Aber es gibt.
Also sie hat sich nicht nur von ihrem Herzen treiben lassen.
Sie hat sich nicht nur von ihrem Herzen treiben lassen. Sie hat sich ja eben auch mit dem anderen Historiker zusammengetan. Aber es wird sicherlich auch einen Grund dafür geben, dass halt die meisten Historiker nicht daran geglaubt haben, weil es einfach nicht wahrscheinlich war. Dass sie es am Ende gefunden hat, ist ein super krasser Zufall und es ist total klasse, dass sie dran geblieben ist und richtig schlimm, dass ihr dieser Erfolg im Nachhinein nicht gegönnt wird, aber es ist und bleibt ein Zufall.
Ich würde mir jetzt, glaube ich, schon ganz gerne den Film angucken und ich würde vor allem auch gerne wissen, was mit Philippa dann danach passiert ist, also jetzt nicht nur, ne, dass sie dann doch noch irgendeine Auszeichnung bekommen hat, sondern was das mit ihrer geistigen Verbindung zu Richard gemacht hat. Also hat sie dann, nachdem sie ihn wirklich gefunden hat und bewiesen war, das ist der tatsächlich, hat sie dann danach immer so eine Verbindung zu ihm gespürt? Hat sie vielleicht Gebete an ihn gerichtet? Hat sie ihm Briefe geschrieben oder so?
Da muss ich sagen, da bin ich leider völlig blank. Sie tritt auf jeden Fall immer noch als Expertin auf, recherchiert immer auch noch zu ihm und ist weiter halt Mitglied dieser Richard III Society. Und nur weil der Leichnam jetzt gefunden und ja ordentlich bestattet ist, heißt das ja nicht, dass man nicht noch immer an seinem Ruf feilen kann.
Ja, das stimmt. Gut, dass sie sich umbenannt haben und nicht mehr die wilden weißen Wildschweine hießen.
Ja, das klingt doch eher nach einer Fußballmannschaft aus einem Ochsenknecht-Film.
Ja, das stimmt. Ja, Ochsenknecht, ne? Ja.
Ja, genau. Die wilden Kerle gegen die Gefolgschaft des weißen Wildschweins.
Ja, ähnlich detektivisch sind sie hier vorgegangen, wie es dann vielleicht in so einem Film gewesen wäre.
Absolut. Also, ich finde diese Geschichte, das klingt nach Selbstlob, aber es war eine der faszinierendsten Geschichten, die ich jemals gehört habe, einfach weil es eben aus dem späten Mittelalter in dieses weirde, manifestier halt mal diesen Fund-Richtung geht. Und ja, ich hoffe, sie hat dir genauso viel Freude gemacht.
Hat sie auf jeden Fall. Und ich muss auch einmal lobend nochmal betonen, dass du wirklich auch viele Orte mit L drin hattest. Also es war ja nicht nur Leicester, es war ja dann auch London. Es war irgendwas noch mit
Leicestershire.
Leicestershire, ja, das ist ja genau.
Das
also
ist das,
der County quasi. Ja. Oder der. Ja. Okay. Ja, waren viele L's. War eine spannende Geschichte mit einem überraschenden Outcome. Also von mir gibt's einen Daumen hoch.
Vielen Dank. Und damit du in 2 Wochen auch was zu erzählen hast, würde ich sagen, losen wir dir mal den nächsten Buchstaben aus.
Das machen wir. Du sagst A, ich sag Stopp.
A.
Stopp.
D. Ich war schon einmal durch.
Ja, das war mein Ziel. Okay, D wie Dora.
D wie Dora oder wie Domescu. Das bringt mich zu dem Punkt, dass ihr uns natürlich auch gerne Hinweise schicken könnt über Geschichten, die wir erzählen sollen. Wenn ihr zum Beispiel eine Idee für Nicole habt, dann schickt ihr doch bitte an den Instagram-Account @cheapandcheerful einen Tipp für den Buchstaben D. Oder wenn ihr einen Tipp für mich habt, dann schickt es an Domescu Moella. Und natürlich sind wir euch auch dankbar, wenn ihr uns bewertet auf Spotify, Apple Podcasts und Co.
Außerdem solltet ihr auch sowieso nochmal auf unserem Instagram-Account Stadtlandwas vorbeischauen, denn dort findet ihr auch alle Bilder, die Domescu mir jetzt gerade gezeigt hat.
Genau, und natürlich auch alle Folgen zum Mitdiskutieren. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.